Superhelden und die Formel 1. Was gibt's dazu noch zu erzählen? Ja, das wollen Invincible und Drive to Survive auf die Probe stellen. Willkommen bei Bada Binge. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bada Binge. Heute nach langer Zeit mal wieder zu Gast. Anne.
Ja, hallo.
Hallo. Und Simon natürlich am Start.
Ach, der ist ja immer da.
Der ist immer da. Okay, hallo, Anne, was geht hallo bei dir?
Es geht eigentlich nicht so viel. Ein bisschen arbeiten, ein bisschen Serien gucken, ein bisschen Filme gucken. Ganz entspannt.
Ich meine, mir muss es eigentlich erzählen. Erzählt Simon. Ja.
Warum jetzt?
Stimmt, wir
weil
sehen
ich mit
uns,
Anne zusammenarbeite.
Wir sehen uns ja fast jede Woche.
So, ja, okay.
Daher, ja.
Wollt ihr ein bisschen Werbung machen dafür?
Bisschen Werbung machen dafür?
Warum nicht? Dafür sind wir doch da.
Nein, nein, müssen wir nicht.
Ach, jetzt komm, jetzt sag doch wenigstens mal ganz kurz, damit die Leute wissen, was ihr zusammen macht. Für
wir
die, die zugucken wollen.
Das wissen zuhören die Leute doch vielleicht schon längst. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Wir arbeiten zusammen für die Filmgorillas.
Jawohl.
Genau. Anne ist seit
November.
Ja, ne? November. Ja, November. Mhm. Des letzten Jahres am Start. Und wir haben auch schon fleißig über Dinge gesprochen.
Ja.
Haben wir eigentlich schon über Serien großartig gesprochen? Hatten wir mal eine Serie zusammen? Nee, eigentlich nicht, oder? Wir
doch.
Ja?
Ja. Hier, Magnus.
Der Trolljäger.
Der Trolljäger, der war Trolljäger. Super.
Hast du das mal gesehen?
Nee.
Magnus Trolljäger war im NDR,
glaube
ich.
Eine Cartoon-Serie?
Entweder NDR oder ARD oder irgendwo in dieser Spalte.
Ich glaube, es war eine öffentlich-rechtliche Mediathek. Ja, gut. Kann ja nur eigentlich ZDF oder ARD gewesen sein. Und es ging um ein trotteliges Genie bei einer Dorfpolizei irgendwo in Schweden.
Norwegen, ich glaube, war Norwegen.
Ja, irgendwie gefällt es mir jetzt schon.
Ja, und ich mag er ist halt wirklich so der Kauz, der Eigenbrödler, der aber auch irgendwie schon ein bisschen was in der Birne hat, aber dessen Enthusiasmus und Talent irgendwie immer so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Und eines Tages wird die Freundin eines berühmten Schauspielers ermordet oder verschwindet. Hm. Und jetzt muss Magnus auf Drängen der Vorgesetzten in diesem Fall ermitteln, zusammen mit einem Polizisten, dessen Frau sich umgebracht hat oder dessen Frau gestorben ist und er sich seitdem eigentlich nur noch umbringen möchte. Und die beiden sollen jetzt halt in dem Fall ermitteln, eben mit der Voraussetzung, dass sie das niemals schaffen werden. Also das wollen eigentlich die Vorgesetzten.
Ich verstehe.
Warum, wieso, weshalb, wollen wir nicht ergründen, oder wollen wir nicht verraten, aber tatsächlich kommen da eine Menge skurrile Situationen und schöne Ideen bei rum, ja, die halt nur nicht so ganz auf die Länge getragen werden. Stimmt, da haben wir mal drüber gerochen. Ja, stimmt. Aber das war auch bisher die einzige Serie, ne?
Ich glaube schon, ja.
Ja. Jetzt haben wir ja direkt zwei neue Serien.
Yes.
Über die, oder hast du noch ein kleines Thema, was du unbedingt loswerden
willst? Na gut, wenn wir die Zeit kurz haben, wir haben ja bei der Binge Kompakt, da hast du ja auch schon ein paar Tipps abgegeben, ich auch, kommt ein andermal, könnt ihr euch auch im Kanal angucken. Ich empfehle immer gerne Solar Opposites, weil ich das gerade so feiere. Ich weiß, wir haben das schon mal hier gehabt, oder? Da war ich leider nicht da. Das ist die neue Serie von einem der beiden Dudes von Rick and Morty. Dan Harmon, oder? Ist es?
Der andere.
Justin Roiland. Justin Roiland, genau. Der hat sich irgendeinen anderen Buddy von ihm hat er sich geholt und die zusammen machen eben Solar Opposites. Und es ist sehr ähnlich wie Rick and Morty, aber irgendwie auch ganz anders, weil es sind halt Aliens, die mehr oder weniger gestrandet sind auf der Erde und versuchen den typischen normalen American Dream Lebensablauf sozusagen, Lebensentwurf nachzuleben, während sie natürlich die Erde hassen und eigentlich nur noch weg wollen, beziehungsweise Es ist zwei Personen und ihre Klone und ein komisches Wesen, was aussieht wie ein Baby, was aber irgendwie eigentlich nur gedacht ist, um irgendwann heranzuwachsen und die Welt zu zerstören. Das ist so die Story. Was damit passiert, weiß ich noch nicht. Aber es ist halt, die einen wollen weg, die anderen fangen an, sich da so ein bisschen einzusiedeln und Freunde zu finden und so entwickelt sich das Ganze. Aber es ist ziemlich frech, edgy. Gibt einen Fick manchmal auf Sachen wie jetzt Continuity oder ob das jetzt moralisch gerecht wäre oder so. Es ist eben, deswegen meine ich, es ist so ein bisschen wie Rick and Morty. Es hat so was Nihilistisches, weil sie auch ständig alle möglichen Waffen haben, mit denen sie halt Dinge machen können.
Eine ganze Ecke brutaler als Rick and Morty.
Ja, das sollte man vielleicht sagen. Es sterben schon sehr viele Menschen. Es sterben enorm viele auf die absurdesten Wege. Manche davon, wie sie da das regeln, manche davon werden irgendwie wieder geheilt und wiederbelebt, aber auch nicht alle. Es ist so ein bisschen, sie machen es manchmal so alibimäßig, damit man ihnen nichts vorhalten kann. Und sie reden auch ständig darüber. Das hat so ein Metaebenen-Ding, wo sie die ganze Zeit sagen, ja, aber das war ja auch, das waren ja Kriminelle. Deswegen wird die ja keiner vermissen und eigentlich ist es besser. Also wir sind eigentlich die Guten. So ungefähr reden sie dann auch über diese Dinge. Also das hat schon einen gewissen Meta-Humor, der mir auch sehr gefällt. Stimmen sind genauso, wie man es von Rick and Morty kennt. Absolut legendär, richtig geil.
Wenige Rülpse.
Genau, gar keine Rülpse, aber einfach, es ist super gut. Also man guckt da so gerne zu. Ich liebe es ab der ersten Folge und war echt skeptisch, weil ich von so Spin-offs von berühmten Serien immer ein bisschen Angst habe. Die gehen meistens in die Hose. Ich fand's fantastisch. Du guckst ein bisschen skeptisch, vielleicht du nicht.
Ich bin bisher noch nicht so gehuckt.
Ich kann mit sowas total gut. Also ich sehe da nichts. Es hat kuriose Ideen, lustige Dialoge, geile Charaktere. Es hat eine neue Storyline. Es ist nicht einfach eine Kopie von Leute leben im Haus, in einem Dorf, sondern es ist schon irgendwas Eigenes. Und vor allen Dingen finde ich, dass es halt sich viel Dinge erlaubt, die sich sonst wirklich nur Rick and Morty erlaubt. Also siehe diese brutalen Szenen und so. Irgendwie kriegen sie es hin, dass man mit keinem von diesen Massenmördern irgendwie ein Problem hat, so. Also jetzt, ne, also es passieren echt Dinge. Jeder von denen ist schuldig. Jeder von denen hat aus egoistischen Gründen einen Genozid begangen, mehr oder weniger. Und irgendwie denkst du, ach, ja, ja, gut, ist halt eine Serie.
Sind halt cool. Außerirdische.
Ja, es ist halt, sie haben ja auch immer gute Gründe. sie verstehen ja auch nicht unbedingt, wie die Welt funktioniert. Das muss man ja auch sagen.
Ja.
Also ich find's toll. Ich mag diese Fish-Out-of-Water-Geschichten mit Aliens, mag ich immer sehr. Wenn die dann eben auch mehr sind als, guck mal, die fahren alle mit Autos oder so. Weil irgend sowas Banales. Guck mal, die haben alle ein frühes Frühstück irgendwie um 12. Was soll das? Das ist halt für mich nicht lustig. Aber die Beobachtungen, die sie da machen über uns als Gesellschaft, finde ich schon sehr reizvoll.
Ja gut, das ist ja auch deren Thema, ne?
Ja, genau. Ja. Das sind ja, machen ja die Aliens da. Was sollen sie auch sonst?
Aber das trifft's doch gut. Zeichentrick für Erwachsene und dann zu einem Thema, von dem man denkt, ey, was will man da eigentlich noch irgendwie erzählen? Man hat doch alles schon irgendwie gesehen. Kommt jetzt in Form von, oder ist jetzt in Form von Invincible zu Amazon gekommen. Und das haben wir uns angebinscht. Mhm.
In Invincible geht es um den 17-jährigen Mark Grayson. Der ist eigentlich ein ganz normaler Teenager. Mit dem kleinen Bonus, dass sein Vater Omni-Man ist, der mächtigste Superheld der Welt. Doch als Mark beginnt, eigene Kräfte zu entwickeln, muss er feststellen, dass das Erbe seines Vaters doch nicht ganz so heldenhaft ist, wie er immer dachte. Wir haben uns die ersten 3 von insgesamt 8 Folgen angesehen und klären, was die Adaption des Robert Kirkman-Comics geworden ist. The Dead Boys? The Walking Cape? Oder doch eher nur ein Samstagvormittag-Cartoon?
Es ist vor allem die Zeichentrickserie mit dem prominentesten Sprechercast oder dem berühmtesten Sprechercast überhaupt, glaube ich. Also da sind so viele Leute dabei, das kannst du gar nicht vorstellen. Ja? Also zumindest mal die gesamte, also zumindest die halbe Besetzung von Walking Dead ist, glaube ich, am Start. Ja, die sprechen da Rollen, Steven Yeun, die Hauptrolle hier, Mark. Und dann aber auch J.K. Simmons, Ezra Miller und wie sie alle heißen. So. Also es ist wirklich sehr, sehr prominent. Auf Deutsch haben sie für einige Figuren dann auch ein paar prominente Sprecher gefunden, wo man sich gedacht hat, warum habt ihr diese Leute engagiert, wenn ihr wusstet, was mit diesen Leuten passiert oder wie lange sie nur zu sehen sind? Das war schon ein bisschen erstaunlich. Aber darüber hinaus, muss ich sagen, hat mich die Geschichte alles in allem auch erstaunt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte halt so, ja, come on, jetzt haben wir schon wieder Superhelden. Ja. Ne? Die werden schon wieder mit den gleichen Themen um die Ecke kommen. Vielleicht wird es hier ein bisschen, weiß ich nicht, ironischer, vielleicht wird's ein bisschen härter, vielleicht wird's ein bisschen altmodischer, um halt eben der alten Zeit irgendwie zu huldigen. Du hast doch eigentlich jetzt schon alles beackert, so was du irgendwie kriegst. Und The Boys, ne, auch auf Amazon so, hat auch schon gezeigt, wie man das Ganze wirklich kritisch hinterfragen kann und durch den Kakao ziehen kann und so. Was will jetzt Invincible?
Ja, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Also wir ertrinken ja dadurch, dass Marvel und DC gerade so in alle Richtungen sich ausbreiten, ertrinken wir gerade in Superheldengeschichten. Und ich habe auch gedacht so, will ich jetzt noch eine neue Superheldenserie anfangen? Und ich habe dann reingeguckt und ich bin sehr dankbar immer für kurze Serien. Also wenn es nur 8 Folgen gibt, denke ich mir, ja, dann kannst du mal 8 Folgen gucken. Ist doch okay.
Wie lang geht eine? Ist so 30 Minuten?
Ja, das ist erstaunlich. Die gehen nämlich sehr lange. Die gehen 45 Minuten teilweise.
Fast eine Stunde, ja.
Krass. Eine richtige Voll-Episodenlänge sozusagen.
Genau.
Krass.
Und bei der ersten Folge dachte ich so, das ist alles sehr durchschnittlich gerade irgendwie. So, da ist so ein Junge, dessen Vater ist irgendwie der bekannteste Superheld der Erde. Und er wartet irgendwie darauf, dass er seine Kräfte endlich bekommt. Und ich fand den Zeichenstil aber super nett, weil mich das so an die 90er erinnert.
Batman, Brave genau, and the Bold, ne?
Genau. Und deswegen habe ich gedacht, ja, das ist, ich gucke mir das jetzt an und so. Und dann kam was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Und dann wurde es halt interessant. Also die Serie hat tatsächlich einen Kniff, der ziemlich krass ist und ziemlich cool ist und den ich so nicht erwartet habe. Und das war jetzt so der quasi der Auslöser, warum ich mir die anderen beiden Folgen noch angeguckt habe.
Der Vater ist ein Bösewicht, ein super Bösewicht.
Noch weiter gucken will. So.
Ja.
Genau.
Denn es gibt dann, also wirklich, das, da gehe ich mit, die erste Folge, da guckt man sich das so an und ja, fühlt sich irgendwie so ein bisschen nostalgisch an alte, ja, Samstagvormittag-Cartoons.
Alter, da war ja gerade richtig Blut.
Ja, und dann. Ja, und dann passiert es so, und ich fand schon ganz nett, was sie so versuchen, an Privatleben irgendwie auszubreiten innerhalb der ersten Folge. Weil es geht ja schon darum, dass der Teenager da irgendwie damit klarkommen muss, dass sein Vater halt einfach mal das mächtigste Wesen des Planeten ist. Der ist halt Superman. Ja. Und er selbst kriegt halt vom Schulschläger regelmäßig auf die Fresse. So, das musste halt schon mal verdauen, beziehungsweise das musste halt irgendwie auch mal so in den Zusammenhang setzen. Und das, finde ich, macht die Serie und das fand ich ganz cool. Und er freut sich drauf oder er ist gespannt drauf, wie wird er reagieren, wenn er die Kräfte hat, wird er so stark sein wie sein Vater und so. Das sind alles nette Themen, die da schon behandelt werden. Hm. Aber die hat jetzt auch nicht so wirklich wow Sinn. So, ja, also das muss ich schon sagen. Ey, und dann kommt der Abspann und ich dachte mir so, ja, nett, ne? Das wird Superhelden-Fans irgendwie, wird es irgendwie erfreuen. Es sind so nette Verweise. Gerade es gibt so eine Formation, die heißt Guardians of the Globe, glaube ich, so heißen sie.
Ja.
Und die siehst du halt schon direkt zu Anfang, wenn sie das Weiße Haus vor so zwei Klonen schützen müssen. Und du denkst dir so, Batman,
ja.
Mr. Fantastic, ja, da ist ein Fischmensch, okay, können wir als Rocket Raccoon irgendwie abstempeln, so, ja. Also, es sind halt so viele, da kommt noch eine War Woman oder
Lady. Die 1:1 wahrscheinlich Wonder Woman.
Ja, genau, also es kommt halt so eine Wonder Woman mit so einer riesen Keule noch daher, ja, und du denkst dir halt so, ja, DC, Marvel, hast du nicht gesehen. Und es ist alles nett, aber du fragst dich halt, wohin geht das? Ist das jetzt eine Parodie? Soll das einfach eine Hommage werden an das Ganze? Oder ist da noch wirklich was dahinter? Und dann kommt der Abspann. Und dann denkst du dir so, hä, Abspann? Da stehen ja noch 15 Minuten auf der Uhr. Ja. Und dann kommt nach dem Abspann aber plötzlich eine Szene, wo du halt denkst, ja, okay, es wird jetzt so, wahrscheinlich jetzt wird die Hintergrundhandlung, ne, die alles so ein bisschen überschattet, die wird jetzt so auf den Weg gebracht. Ja, aber dann geht's plötzlich richtig rund. Und das, was du gesagt hast, dann werden plötzlich Köpfe abgerissen, zertrümmert, zerdrückt, Brustkörbe irgendwie mit 5000 Schlägen eingedeckt und was weiß ich.
Klingt schlimm, aber auch ganz schön geil.
Ja.
Ich will das sehen.
Ja, und wirklich, und dann saß ich da, also es war wirklich so eine richtige Überraschung. Ich so,
Ja.
Okay, in die Richtung geht's. Und dann realisierst du, ja, okay, es ist der Typ, der Walking Dead geschrieben hat. Ja, also er ist nicht
zimperlich. Deswegen auch die ganzen Leute, ne, die dann irgendwie
mit. Und es ist halt wirklich alles andere als zimperlich. Es ist wirklich erstaunlich brutal.
Mhm.
Und dann halt von der Episodenlänge erstaunlich lang. Und dann war das aber für mich auch wirklich der Schlüsselmoment. So, ja, okay, ich geb's zu. Ich bin durch die billigste Brutalität bin ich gehuckt worden. Ja? Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich denke mir halt, ich gucke mir das vorher an, das ist alles lieb und nett. Aber dann wird's halt eben nicht lieb und nett.
Das ist aber bei The Boys ähnlich, dass es diesen Moment gibt, wo du sagst, okay, aber jetzt
bin ich
investiert.
In das fängt doch direkt an.
Das meine ich ja. Diese Szene ist ja auch mega brutal.
Ja.
Aber das ist der Moment, wo du die Ohren hochgehen denkst, okay, das ist was Neues. Fand ich.
Aber das war schon. Ich
kenn die Szene ja nicht von der
ersten. Ja, aber das war nach 10 Minuten. Hier kommt's irgendwie nach 30 Minuten irgendwie so erst, wo du dich halt die ganze Zeit noch gefragt hast, in welche Richtung das geht. Und dann wird's halt wirklich ultra brutal. Und dann hast du plötzlich eine ganz neue Grundsituation. Und die gibt dem Ganzen halt dann auch plötzlich wieder eine völlig neue Spannung, eine völlig neue Dimension, ein völlig neues Aufgabenfeld. Und dann auch noch völlig neue Themen, die verhandelt werden.
Was kann das denn sein? Jetzt will ich es aber auch wissen. Ich bin schon bei Seite 18. Er hat immerhin beim Müll raustragen schon seine Superkräfte bekommen.
Ja, genau. Das ist auch ähnlich. Das ist, muss man sagen.
Weil, kann ich kurz mal zeigen? Das ist eine sehr schöne Szene. Ist einfach eine, man sieht ja auf der, von euch, auf der rechten Seite, wirft er den Müll. Der Müll fliegt endlos weiter und er ist so, Alter, endlich.
Ja.
Weil er die ganze Zeit schon drauf wartet.
Und das ist tatsächlich 1:1 in der Serie übersetzt worden. Also sie haben die sowohl den Zeichentrickstil als auch so die Abläufe, die Panels, die einzelnen Szenen, haben sie echt gut übernommen. Was ich jetzt anhand des Comics, den wir jetzt mal kurz noch bekommen haben, oder zufällig noch bekommen haben.
Könnt ihr ja noch mal einen schicken?
Ich glaube, der ist von Sandro.
Ach so.
Ich habe den ja nicht vorher gelesen.
Kannst du mir einen kaufen?
Alvin ist auch irgendwie schon länger mit der Comicreihe verbandelt. So. Es gibt irgendwie 144 Ausgaben. Und du hast gesagt, ist ein Spin-off?
Ja, also ich habe mir, nachdem ich diese drei Folgen gesehen habe, wollte ich automatisch irgendwie mehr wissen, weil ich habe dieses Cover schon mal gesehen, ich habe diesen Typen schon mal gesehen und dachte, irgendwoher kennst du das? Und dann habe ich halt geguckt und mir durchgelesen, so was alles passiert dann, also die ganzen Story-Arcs und so, weil ich halt gucken wollte, was woher das kommt und so. Und es gab auch mit ihm schon so multiple Universen-Geschichten mit Marvel und DC, also die haben sich auch alle schon mal gekreuzt und so weiter und daher muss ich den wohl irgendwo mal gesehen haben. Und es gibt einen Typen, der heißt Tech Jacket. Und das war, glaube ich, zuerst da. Und da war er nur quasi, eine Randfigur. Und dann wurde aber aus ihm quasi eine richtige Comicstrecke gemacht. Und was ich so gesehen habe, fand ich das eigentlich bis jetzt ziemlich cool. Also ich kannte den Comic nicht. Ich wusste, ich habe ihn schon mal gesehen. Und es geht ja dann auch weiter direkt nach dieser ominösen Szene in der nächsten Folge, wo er dann seine Kräfte bekommt, haben wir ja gerade auch schon gesehen. Mhm. Und es bleibt halt irgendwie cool und sympathisch. Also ich mag ihn auch als Superheld tatsächlich, weil er wirklich so
ganz schön optimistisch.
Genau, er ist so optimistisch und nennt sich halt Invincible, so, ich bin jetzt unbesiegbar, ich komme nach meinem Vater und so. Und kriegt halt aber erstmal richtig auf die Fresse natürlich, weil er erstmal ins Training muss auch bei seinem Vater. Und ist natürlich auch so ein Highschool-Kid, irgendwie 17 oder so. Und steht irgendwie zwischen zwei Mädels, die er beide irgendwie toll findet.
Business as usual.
Genau, aber ich finde ihn tatsächlich als Helden sehr sympathisch. Und dann halt diese Kombination mit dieser abgefahrenen Story, die da eigentlich dahinter steckt, macht das für mich total sehenswert. Ich finde es echt cool.
Und es gibt tatsächlich auch mal, was ich nicht gedacht hätte, noch ein paar schöne Ansätze, die Kirkman findet, um halt so ein bisschen auch das Wesen von Superhelden noch mal unter einem anderen Licht zu betrachten oder so. Es gibt da in einer Folge kommt eine Heldin vor, die heißt Monster Girl. Und Monster Girl wird halt erstmal voll ausgelacht. So, was willst denn du hier so, ne? Und keine Ahnung. Aber die trägt halt ihren Namen nicht umsonst, denn die verwandelt sich in so eine Art Hulk. Ja.
So wie Chopper in One Piece. Ist das ein Hirsch?
Ja.
Der kann doch mega muskulös werden, aber eigentlich ist er so ein gechillter Hirsch.
Ja. Und hier ist es halt, wie gesagt, einfach ein junges Mädchen. Und die wird halt, wie gesagt, ausgelacht und dann verwandelt sich in dieses Vieh und ist halt auf jeden Fall richtig stark. Und qualifiziert sich damit auch dafür für eine neue Superheldengruppe. Und dann kommt der Anführer dieser Superheldengruppe und sagt, ey, hier, das ist unser Trainingsplan, beziehungsweise unser Tagesplan für die kommenden Wochen und so, da und da Training, was weiß ich. Und dann geht sie dann irgendwann hin und sagt zu ihm so, du, das funktioniert nicht so ganz, ja, weil mein Körper altert rückwärts. Je mehr ich mich verwandle, umso schneller verwandle ich mich dann rückwärts. Und jetzt, ich bin eigentlich.
Also trainieren ist eigentlich falsch.
Genau, eigentlich ist trainieren für mich komplett falsch. So, weil mein Körper dadurch zu schnell jünger wird. Und ich meine, ich bin 25, ich sehe aus wie 14, versuche mal einen Typen Date da zu machen. So. Und das sind so geile Momente. Also wirklich, das sind so echt schöne alltägliche oder irgendwann einfach schöne neue Beobachtungen, die man da reingelegt hat, wo man sich denkt, ja geil, cool. So kannst du die Helden auffüllen, so kannst du die Geschichte auffüllen.
Ja.
Das sind Aspekte, die man halt nicht bei jedem Superhelden oder auch gerade nicht bei diesen, ja, so viele Superhelden-Geschichten, was wir jetzt hatten, Doom Patrol oder wie hieß das auf Netflix?
Du meinst hier
Umbrella Academy und so oder The Class oder diese ganzen Gruppierungen, die halt immer zusammengeführt werden, da hast du immer so meistens immer, ja, das ist ein Grund, warum die zusammenkommen, die haben dann ihre Tropes und so weiter, aber hier verwebt sich das meiner Ansicht nach ein bisschen neuer, ein bisschen anders, ein bisschen ungewohnter.
Es wirkt auf mich wie die nächste Generation von Superhelden, wo man eben, wie die Hasenpfote, du bekommst Kräfte, aber eben auch Nachteile, sag ich mal. Weil es einfach sonst auch zu ausgelutscht ist mittlerweile, ja, glaube ich. Weil, ja, wir haben es jetzt verstanden, wir wissen alle, wie geil es ist, wenn du Superkräfte hast und wenn du so lernst und dann irgendwann beherrschst und, ne, aber eigentlich willst du ja auch eine Fallhöhe.
Das, was Spawn halt schon, sag ich mal, eingeführt, ja, hat, ne?
Ist nicht neu.
Ist nicht neu, aber man muss dazu sagen, dass Invincible zum Beispiel noch vor, lange vor The Boys entstanden ist, so, ja. Also die da gab's das, da hatten die das noch nicht auf dem Zettel. Also man kann jetzt sagen, ja, wozu soll ich das gucken, wenn ich The Boys habe oder so? Aber naja, ich sage mal so: Eine Superhelden-Dramaserie für Erwachsene mit 45 Minuten pro Laufzeit,
ja,
ist jetzt etwas, was man wirklich nicht allzu oft sieht. Ja, also das ist, dass man, weil die setzen sich da ja schon ernst mit gewissen Dingen auseinander.
Ja, voll.
Aber sie wiederholen auch einiges ein bisschen zu oft, muss ich jetzt sagen. Und ich bin gespannt, wie sie das Mysterium entweder geheim halten oder so lange verdeckt halten oder wie offensiv sie damit umgehen. Ja. Vor allem, weil halt noch so eine Figur vorkommt, die, da muss ich beim ersten Mal echt lachen. Da habe ich dann Alvin geschrieben, ist das ernst gemeint oder ist das eine Parodie? Weil da kommt dann irgendwann ein Typ daher, der heißt Damien Darkblood.
Ja. Ja.
Und das ist eine Mischung aus Rorschach und Hellboy. So, okay. Und ich dachte, das kann doch eigentlich nur ein Witz sein. So. Ja, aber nein, die Figur ist wirklich für eine ernste Sache da.
Damien Darkblood.
Ich finde ihn super.
Ja, ich mag den auch inzwischen. Ich mag den auch inzwischen. Aber das wirkt auf den ersten Blick, kam das so ein bisschen.
Was? Wer bist du denn?
Ja, genau. Rüber. Ja, also, Fazit?
Ich finde es auf jeden Fall super sehenswert. Ich würde euch raten, da mal reinzuschauen. Sind erst 3 Folgen online. 8 gibt's insgesamt, hast du gesagt?
Ja, bisher sind 8 geplant.
Also wer da drauf steht und wer vor allem diesen Oldschool-Zeichenstil so feiert wie ich, der kann da gerne mal reingucken.
Ja, ich würde auch sagen, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Die Gewalt entschädigt für vieles, aber dann halt, was sich danach entwickelt.
Wie traurig.
Nein, also beziehungsweise die Gewalt setzt es schon deutlich von anderen Superhelden-Serien ab, weil es wirklich brutal ist. Aber nicht nur das, auch die Ansätze, die sie für das Superheldenleben finden, die finde ich jetzt bisher doch recht interessant. Und ich bin gespannt, wie die Geschichte sich auserzählt oder weitererzählt wird. Kirkman meinte, man hat da wirklich Stoff für 7, 8 Staffeln. Aber man hat bei Walking Dead auch gemerkt, ist mal gut.
Ja.
Ja, und ich hoffe, sie überreizen es nicht so sehr. So, überreizen ist ein gutes Thema. Denn in der Serie, die wir uns darüber hinaus endlich mal angeguckt haben, aufgrund von Anne, die gerne darüber reden möchte, wird auch gerne mal einiges überreizt. Sei es die Maschine, auf der man sitzt, oder eben das Ego, mit dem man irgendwie arbeitet, oder vielleicht das Team, mit dem man zusammenarbeiten muss. Die Rede ist von Drive to Survive. Das ist unser Recap.
Die Doku-Serie Drive to Survive wirft, auf 10 Folgen verteilt, einen Blick hinter die Kulissen der Formel 1 Weltmeisterschaft. Mit all ihren Machtkämpfen, Träumen und Egos. So dicht, ungeschönt, aufregend und reich an Details, wie selten ein Einblick in den Rennzirkus zuvor. Am 19. März ging die von James Gay Rees und Paul Morton produzierte Serie in ihre 3. Staffel. Und das nehmen wir doch dankbar als Anlass für einen Rückblick. Alle Staffeln sind über Netflix erhältlich.
Formel 1.
Simon.
Das ist dein Steckenpferd, oder?
Ja, ich muss echt sagen, ich bin so froh, dass dieser Hype schon lange vorbei ist, weil damals, als eben noch Schumacher gefahren ist und alle meine Freunde, das wirklich, ist es schon, wie lange ist es her? 15 Jahre, 20 Jahre, ich weiß es gar nicht. Aber es lief jedes Wochenende, als dann irgendwie diese Renndinger waren. Und ich kann einfach wirklich, es tut mir leid, ich weiß, es ist für viele irgendwie Unterhaltung und ich habe keine Ahnung davon, aber für mich ist es so. Mit das Langweiligste, was ich mache, es saugt mir Energie raus, während ich es gucke. Also es ist so, wenn ich dann immer wieder, ich werde so müde, wenn ich dann sehe, wie sie ihre hui, 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 und dahinter die hui, hui, fahren sie immer wieder, hui, da fahren 5 und du denkst die ganze Zeit, okay, ich kann die Perspektiven gar nicht abschätzen, ich kann gar nicht abschätzen, was sind da für Entfernungen, dann sieht's aus, als wären sie so nah beieinander und dann sind sie irgendwie 100 Kilometer entfernt. Ich raff's nicht. Es ist mir zu technisch. Man muss zu viel Ahnung haben von Formel 1, um es genießen zu können. Ist meine Theorie. Und ich habe null Ahnung und habe null Genuss gehabt.
Von der Serie?
Nein, ich habe die Serie angefangen, aber ich muss ehrlich sagen, es fällt mir schwer, weil ich dem nicht folgen kann. Ich sehe da ständig geile Bilder, Leute, die fahren, irgendeiner fährt nicht gut, aus irgendeinem Grund, ich verraff nicht warum. Alle sagen, oh, ist aber scheiße, scheiße, du siehst die Anspannung, du bist emotional involviert, aber dann passiert irgendwas und sie fahren besser? Und ich habe nicht so ganz gerafft. Also, es tut mir leid, ich raff nicht, warum ich mir 3 Staffeln lang das angucken soll. Aber hey, Simon, ich bin wirklich der Anti-Fan. Ich bin nicht geeignet, sinnvoll darüber zu reden.
Pass auf, mir ging es ähnlich. Ich bin mit Formel 1 eigentlich durch. So, ja. Ich habe das früher wirklich mitgemacht. Ich war als kleiner Junge bei Formel 1 Rennen und ich war sogar noch mal irgendwann, weiß ich nicht, in meiner Coupé-Zeit war ich auch noch mal in der grünen Hölle. Ja, um halt, da habe ich wirklich ein Formel 1 Wochenende mitgemacht. So, ich habe so einen Crash gelebt. Ich weiß nicht, ob es Vettel oder Hamilton war, der halt wirklich einmal fett irgendwo beim Qualifying oder Training in die Bande gefahren ist und dann erstmal wirklich unsicher war, ob da sich noch einer bewegt, so, und dann auch Regenrennen, ne? Also Regenstart wirklich komplett, wofür der Nürburgring ja bekannt ist.
Ja.
Und ja, ich habe mich da halt beruflich ein bisschen eingearbeitet, aber dann irgendwann war es mir alles so völlig egal. So, weil ich irgendwann einfach auch nicht mehr den Reiz gesehen habe oder die Gefahr gesehen habe oder irgendwie, keine Ahnung, die Herausforderung in diesem Sport gesehen habe, der eigentlich nur noch von Tankstopps und den richtigen Reifen irgendwie bestimmt war, aber nicht mehr von dem, ja, Können des Fahrers, der das Maximum aus der Maschine rausholt, so, ja. Auch weil die Maschine ja so wirklich nach und nach immer mehr und mehr reglementiert wurde und noch mehr Änderungen. Und
ja, das sie haben muss sich alle so an die Decke irgendwann hochgetechnikt.
Ja. Und jetzt gucke ich dann aber Drive to Survive und denke mir so, ja, okay, Anne wird ja, ich meine, Anne, ich weiß, du bist Formel-1-Fan. Ja,
ach, du bist sogar Formel-1-Fan.
Ja. Richtig.
Das hätte ich jetzt überhaupt
Anne nicht. Anne ist wirklich hardcore Formel-1-Fan, ja. Ich meine, ich
verfolge das ja auch wieder mit,
was am Rennwochenende passiert.
Ja, ja.
Und ich dachte mir aber, dann liest auch noch ein Donny, der dann schreibt so, oh, Drive to Survive, oh, ich lieb's, ja, und keine Ahnung so. Und immer wieder kommt dieses Ding vor. Und in den Kommentaren wurde ja auch gesagt, ey, sprecht ihr mal über Drive to Survive. Und ich denke mir so, warum soll ich denn über Formel 1 reden? Ja, wirklich. Ich habe noch nie irgendwie anklingen lassen, dass ich Formel 1-Fan bin. Und jetzt gucke ich das. Und ich habe ein gewisses Wissen. Und trotzdem habe ich, glaube ich, das nachempfunden, was du jetzt gerade gesagt hast. Du wirst in diese Serie reingeschmissen mit echt zu vielen Leerstellen. Da habe ich auch gedacht, oh, wie soll denn das funktionieren? Aber dann, je weiter du es guckst, merkst du, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Technik, das Regelwerk geht. Wenn es irgendwie entscheidende Verletzungen oder Änderungen des Regelwerks gibt, dann kommt auch noch jemand in der Serie und erklärt dir das. Aber es geht vor allem um die Person und wie die einzelnen Verhältnisse unter den Rennstellen sind. Das ist das, was diese Serie tatsächlich echt interessant gestaltet.
Ich habe ja nicht so viel gesehen wie ihr. Ich kann nur kurz meine 1, 2 Folgen, die ich gesehen habe, spiegeln. Also zum Beispiel die Staffel 3, Folge 4, glaube ich, We Have to Talk About Ferrari.
Ja.
Die hat mir Sandra empfohlen, weil die eben, weil das eine gute Folge ist, die ganz gut für sich steht. Und die hat mir auch gefallen irgendwie. Ich habe schon verstanden, was da passiert. Irgendwas hat Ferrari gemacht, warum die schneller sind. Alle, es ist in der Luft, der Betrug ist in der Luft, aber sie geben es nicht zu. Und dann endet diese Geschichte aber da. Und ich habe keine Conclusion. Das ist für mich unbefriedigend, weil ich nicht weiß, ja, haben sie jetzt was gefunden oder nicht? Kommt das noch mal in 2? Also, wenn es so ist, dass die quasi bescheißen und einfach sagen, so, wir haben aber nicht beschissen und dann ist es gut, das ist mein Gerechtigkeitsempfinden, bitte eher.
Anne, haben sie denn beschissen? Wie ist der aktuelle Stand?
Vielleicht kommt es ja später dazu, dass sie es auflösen.
Ich muss erst mal erklären, wie diese Show überhaupt funktioniert.
Ja, vielleicht ist das besser, ja.
Weil das ist nämlich auch das, was es so kompliziert macht. Es hat 2018 begonnen und zwar verläuft eine Staffel zu der jeweils Saison des letzten Jahres. Also du hast immer quasi ein Recap zu Saison 2018, 2019. Die dritte Staffel ist halt für 2020. Da sieht man nur die Dinge, die 2020 passiert sind. Im Nachhinein habt ihr dann so Interviewpartner von den Fahrern, den Teamchefs, Journalisten und so weiter, die dann halt darüber erzählen, was in den jeweiligen Situationen passiert ist. Und jede Folge nimmt sich ein spezielles Rennwochenende raus und ein spezielles Team, das sie zu diesem Wochenende begleitet haben, weil sie im Endeffekt gemerkt haben, okay, bei dem Wochenende hätte Lewis Hamilton irgendwie Michael Schumacher überholen können in seinen Rennsiegen. Dann machen wir daraus die Folge für Bottas, seinen Teamkollegen, der ihm das quasi vermasselt hat und der sich immer als die ewige Nummer 2 in diesem Team fühlt. So entstehen dann halt quasi diese Folgen. Und bei dieser Ferrari-Folge, die du jetzt ansprichst, ist es total schwierig für Leute, glaube ich, die nichts mit der Formel 1 zu tun haben, irgendwie zu raffen, was da abgeht. So, weil du hast ja das, was du angesprochen hast, da ging es um 2019.
Was passiert sozusagen?
Ja, genau.
Sagen nur, irgendwas ist da, aber du denkst so als Nichtkenner, Ja, erklärt's mir, weil genau. Ich würde ja gerne also, verstehen.
Und bei dieser Geschichte, die du gerade angesprochen hast, ging es um 2019, dass die auf einmal mitten in der Saison so einen Push hatten. Weil Ferrari, denen geht seit Jahren richtig scheiße. Die sind nicht mehr vorne, die fahren irgendwo im Mittelfeld rum und das sind natürlich die stolzen Italiener, ne? Die müssen, also, das ist ja eine Katastrophe.
Traditionsaus. Ja, ich kenne noch diese Ferrari-Zeiten in der Formel 1, als sie immer, da wurde es langweilig. Als Schumacher immer gewonnen hat, immer so. Es war irgendwann mega langweilig. Also, selbst für Fans, ne? Weil er zu gut war.
Und dann haben sie in dieser 2019-Saison, das haben die dann kurz nochmal gezeigt im Rückblick, etwas ans Auto gebaut, was ihnen so einen Boost gegeben hat. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber alle haben sich beschwert. Und das ist das, was immer passiert in der Formel 1. Sobald jemand was Neues irgendwie erfindet für sein Auto, muss man erstmal alle anderen erstmal, was macht der da? Ist das legal?
Ja, aber ist diese Innovation nicht erwünscht eigentlich im Rennsport?
Ja, schon, aber man muss halt innerhalb der bestehenden Regeln bleiben. Und die versuchen halt wirklich alle Grauzonen so auszuloten. Was können wir noch an unser Auto bauen, was uns schneller
macht? Wenn ich jetzt mal das Bodenblech unten so wegmache und dann kann der Fahrer so illegal mit den Füßen noch so nachhelfen. Das kriegt ja gar keiner mit.
Das kriegt keiner mit richtig. Nein, die sitzen viel. Das scheuert schon auf dem Boden. Das sieht man schon.
Das sieht man ja auch.
Wenn der aus der Fahrerkabine auskommt. Ja.
Es gibt so ein, zwei Bilder, wo halt irgendwie, du siehst halt, glaube ich, mal Vettel hinter so einem Red Bull herfahren. Und dann, aber wirklich, das ist eine lange Strecke und es sprühen die Funken.
Die Funken, ja.
Weil wie an Silvester. Weil
die sprühen, wenn man.
Weil sie es mit dem Boden, mit dem Blech, mit dem Bodenblech
so,
im Boden
rühren. Deswegen. Ach so, ja. Weil die so tief gelegt sind.
Ja, genau. Aber das Ding an dieser Folge ist eigentlich, und das, deswegen ist sie so großartig, dass Sebastian Vettel von Ferrari Anfang der Saison letzten Jahres gekickt wird.
Das fand ich auch. Das hat mir richtig. So. Das fand ich richtig unangenehm. Das war so ein richtig. Was für ein Arschlochladen.
Ja, exakt. Und dann siehst du aber, was Vettel daraus macht. Und ihm ist alles so scheißegal. Und das ist so toll, wie er immer wieder irgendwie so kleine Sticheleien so einbringt und sagt, wie, kann ich jetzt keinen Spaß mehr haben hier oder was? Keine Jokes dieses Wochenende oder wie?
Darf ich eigentlich nicht erzählen, aber mach ich trotzdem.
Ja, genau, solche Sachen.
Das gefällt mir sehr gut.
Und dann am Ende, wo Ferrari dann irgendwie in Italien, glaube ich, war das dann, den 1000. Renn-Grand Prix feiert, den sie mitbestreiten in ihrer ganz langen Geschichte, ist das der Tag, den Sebastian Vettel auswählt, um zu announcen, dass er zu Aston Martin geht.
Geil.
Der ganze Fokus liegt auf Sebastian Vettel. Super. Keiner redet über Ferrari. Ich liebe es.
Ey, also das mag ich sehr. Ich habe das so nicht, ne? Das ist, glaube ich, eine andere Folge dann, oder?
Das ist dieselbe? Ist die gleiche Folge.
Ist es dieselbe Folge? Dann habe ich vielleicht nicht ganz zu Ende geguckt.
Ich glaube, das ist die gleiche Folge.
Aber weil das halt wäre für mich eine ordentliche Conclusion gewesen für dieses Anfangsproblem mit Vettel. Dann ist das quasi das Setting dieser Folge.
Genau. Ja.
Und nicht,
so
was hat Ferrari gemacht.
Jede Folge. So funktioniert jede Folge. Und ich glaube aber schon, dass es ein Problem ist, wenn man sich nicht wirklich auskennt mit der Formel 1, weil man dann eventuell gar nicht versteht, was da gerade überhaupt der Konflikt ist, in welchem Team, worum es gerade geht.
Stell dir vor, du guckst eine Folge Clone Wars. Du siehst Jedis, die gegen irgendwelche Androiden kämpfen. Du verstehst, dass das irgendwie ein Konflikt ist, aber du kennst die Rahmenbedingungen nicht oder die
Grundfallhöhe auch. Ja, weiß nicht warum, aber ja,
aber trotzdem finde ich, sie schaffen, das ist halt eine Stärke, sie schaffen es halt immer pro Folge so eine coole Geschichte zu erzählen. Die driften dann noch mal ab. Dann geht's mal kurz um die Probleme des einen Rennstalls oder um die Aussagen des anderen Teamleiters und so weiter. Aber im Kern steht dann halt immer eine Geschichte pro Folge, die dann halt natürlich auch mit Ereignissen aus der Vergangenheit noch mal in Zusammenhang gesetzt wird. Und ich finde, das macht die Serie eigentlich echt gut, dass sie dir für jede Situation, die sie versucht zu erzählen, noch mal ganz gut, sag ich mal, zumindest innerhalb ihrer eigenen Serie genug Background gibt oder Geschichte gibt, so, ja. Aber ja, ich gebe dir recht, ich war auch am Anfang ein bisschen überfordert, so von wegen, ja, was ist denn jetzt mit den Motoren und wer ist denn wie
logisch
zuständig und keine Ahnung. Aber was man halt da an ungefilterten Aussagen bekommt, das ist halt echt das Schöne an der ganzen Geschichte, weil das ist noch nicht wie beim Fußball so komplett durchexerziert und geglättet und organisiert. Man muss natürlich jetzt auch sagen, ja, das ist ein Formel-1-Produkt. Diese Serie wird von Box2Box, heißt die, glaube ich, die Firma, und Liberty Media, die gehört zu Liberty Media, und Liberty Media ist der Eigentümer
Formel 1,
der Formel 1. Also es ist nach wie vor, ist das schon ein PR-Projekt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist zumindest eins der ungefiltertsten PR-Projekte, die ich so miterlebt habe.
Aber das ist eigentlich auch logisch, weil alles, was Simon meinte, stimmt ja auch irgendwie. Also es wiederholt sich ja mal alles, immer ist der gleiche vorne und so. Es passiert wirklich nicht so wahnsinnig viel in der Formel 1, weil sich so viel verändert hat über die Jahre und es wirklich immer langweiliger geworden ist. Lewis Hamilton sind 7-mal Weltmeister geworden. Mercedes ist seit 8 Jahren ungeschlagen oder so. Zwischendurch mal kurz Rosberg Weltmeister geworden, hat sich kurz mit Lewis abgewechselt. Aber ja, die versuchen alle ranzukommen und es passiert nicht wirklich viel. Und auf der anderen Seite hast du dann mit dieser Serie so ein GZSZ-Soap-Effekt, weil du halt siehst, wie die sich da die Unschönheiten um die Ohren hauen und wirklich da um ihre Cockpits kämpfen, um ihren Platz im Team kämpfen, um auch, das ist auch so bescheuert, das ist ein Teamsport, ja, Formel 1 ist ein Teamsport, aber die sind kein Team. So, das sind zwei Fahrer im gleichen Team, aber die kämpfen auch gegeneinander. Und dann hast du seine Crew und die haben dann Beef und so. Und das ist irgendwie, das ist richtig, ich find's total spannend einfach auch.
Und dann kommen noch die Personalities on top. Dann kommen nämlich so Leute wie Günther Steiner. Ja. Und Günther Steiner ist wirklich, der ist Matchwinner dieser gesamten Serie so, ja. Weil der ist halt, der mag auf der Rennpiste vielleicht nicht so erfolgreich sein, aber die Serie hat ihn so nach oben katapultiert. Das ist der Teamchef von Haas. Ist es ein Schweizer? Kann es sein? Ist es ein Schweizer?
Ich glaube, der ist Schweizer.
Ja. Und er spricht halt so ein ganz gebrochenes Englisch teilweise. Und dann aber halt auch ein sehr fluchendes Englisch. Ja, also der kackt halt wirklich rum. Ohne Ende.
Sehr direkter Mensch.
Also, das ist wirklich ein sehr direkter Mensch, aber manchmal auch ein sehr taktloser Mensch, wo ich mir denke, Alter, das kannst du doch nicht vor dem gesamten Team sagen, so, ja. Da ist wirklich,
da. Ja, da müssen wir erstmal, was da genau geht.
Pass auf, kann man das stoppen. Der hat zwei Fahrer im Team. Magnussen, für mich, nach Staffel 1, eins der größten Arschlöcher in der Formel 1. Ja, muss man mal sagen, weil, also, der Eindruck wird zumindest vermittelt, dass das der Typ ist sowas von rücksichtslos und sowas von karrieregeil. Und er hat diesen armen Fahrer Grosjean. Ja, das ist der Typ, der hat in der ersten Staffel, von dem werden in der ersten Staffel so viele Unfälle gezeigt, dass du dich fragst, wieso setzt er sich 2019 nochmal an Steuer? Ja, und hat jetzt halt in 2020 einen richtig, richtig schlimmen Unfall gehabt, ja, mit Feuer und allem, der halt durch auch alle Medien ging. Und hat jetzt irgendwie danach.
Den habe ich sogar mitgekriegt.
Ja. Und er hat danach wohl jetzt aufgehört. Ne?
Also, der hat sowieso kein Cockpit mehr gehabt fürs nächste Jahr, aber so hat er seine Formel 1-Karriere beendet. So, er hat diesen Unfall gehabt, ist da wie durch ein Wunder rausgekrabbelt aus diesem völlig zerstörten, zweigeteilten Auto. Die vordere Hälfte mit dem Chassis und alles stand unfassbar krass in Brand. Und es hat ewig gedauert gefühlt, bis man überhaupt gesehen hat, ob da noch jemand sich bewegt.
War das die Geschichte, wo sein Vater ihm noch rausgeholfen hat? Oder verwechsel ich das gerade? Vielleicht war das auch was Altes. Da war nur irgendwie, wo dann jemand irgendwie, und das war dann wohl der Vater oder so, dann irgendwie ins Auto rennt und ihn so rausreißt. Aber das war vielleicht auch was Altes im Fahrwasser dieser Geschichte.
Genau.
Fand ich auch nur faszinierend.
Ja. Und dann hast du die beiden Leute, ne? Also du hast diesen Katastrophenpiloten, bei dem du dich fragst, wieso der nach 2 Jahren immer noch im Cockpit sitzt, wo halt einfach nur ein Crash nach dem anderen
verursacht. Das liegt aber nicht an ihm, ganz ehrlich. Das merkt man, glaube ich, auch in der Serie, dass du musst schon gucken, in welchem Team du bist. Also es fahren sehr talentierte Menschen in einfach Lappenteams, so, weil die haben halt nicht genug Kohle. Wenn du Rennen gewinnst, kriegst du Kohle. Ja. So, und wenn du am Ende ganz oben auf der Tabelle der Konstrukteurswertung stehst, bekommst du die meiste Kohle. So, und wer natürlich niemals irgendwo steht, kriegt auch keine Kohle. Ja, und dann kannst du auch kein geiles Auto bauen, aber da sind durchaus auch schon mal gute Leute. Und wenn je länger du in der Formel 1 bist, desto größer ist die Gefahr, dass du wieder in so einem Team landest, weil du halt oben bei Ferrari oder bei Red Bull oder so von irgendeinem Youngster abgelöst wirst, der super talentiert ist. Deswegen, Grosjean ist kein schlechter Fahrer.
Das will ich auch gar nicht sagen. Aber nach diesen ganzen Unfällen und nachdem ihm halt immer wieder Unfälle passieren, ja, und er auch, wo er auch nicht mal was für kann, da würde ich mir halt dann doch nach einem Jahr überlegen, ist das vielleicht noch der richtige Sport für mich? Auf jeden Fall kracht der ins Auto von seinem Teamkollegen, weil die halt Beef haben, so, ne? Und da sind zwei Autos fürs Rennen im Rennwochenende beim Rennen am Arsch. Ja? Und dann kommt Günther Steiner und ist halt wirklich so sauer. Ja? Ist wirklich so und faltet die so derartig zusammen. Also wirklich, get the fuck out of my office. Fuck, sagt er mal, fuck, get the fuck out of my office. Und keine Ahnung, und der Magnussen haut ab und knallt die Tür so zu, dass er irgendwie kaputt geht und so. Ja. Und er ist wieder auf 180. Und es ist halt einfach nur lustig und geil und interessant mit anzusehen. Weil sowas kriegst du aus irgendwie den ganzen anderen Sportarten nicht mehr raus. Mhm. Das ist nicht so, das ist nicht so durchgestylt, das ist nicht so durchgetaktet. Du hast zwar auch diese Pressesprecherin von Ferrari, ja, wo ich dachte, Alter, die wird sich nach dieser Staffel auch nicht mehr irgendwie auf die Straße trauen. Also die kann vom Glück reden, dass sie ständig ihre Mundschutzmaske aufhat. Weil ich glaube, die wird von allen gehasst. Ja, die ist wirklich, das sind so unangenehme Situationen, die mit der gezeigt werden. Ja,
cool, ist aber halt wahrscheinlich ihr Job, ne?
Ja, aber
es ist so ein bisschen.
Was soll sie machen?
Ja, es ist ihr fucking Job. Sie ist so ein Spinner halt. Sie muss irgendwie die Nachrichten immer alles gut verpacken.
Genau.
Und auch Scheiße gut verpacken.
Es ist keiner da, der kontrolliert, dass sie das macht und dass das ihr Job ist. So, ja. Und es wird halt einfach gezeigt, wie sie ihren Job ausführt. Und im Endeffekt ist es am Ende des Tages vielleicht nur einfach ihr Job, den sie halt einfach gut erfüllt oder professionell erfüllt. Aber sie kommt halt ziemlich mies bei rüber. Und das ist auch so eine Sache, die ja schon einige Formel-1-Piloten dann bemängelt haben an der Serie. Max Verstappen zum Beispiel, der ja die Nummer 1 bei Red Bull, der hat sich jetzt halt schon öffentlich dazu geäußert oder mehrfach dazu geäußert, dass er es halt echt scheiße findet, wie die Serie ihn darstellt. So.
Ja, vielleicht ist das so ein bisschen Masche. Wenn sie alles so ein bisschen auf diesen Konflikt und auf, das sind alles Egomanen und Arschlöcher, wenn das so ein bisschen die Idee dahinter ist, schneidet man es auch in diese Richtung.
Naja, aber das sind alles, also, und das ist ja auch das Ding.
Kannst ja, wenn du alle assigen Sachen rausschneidest, wirken die Leute halt sympathisch. Und wenn das drin lässt. Naja, ist ja so. Ich meine, ja, so werden ja Leute geschnitten.
Aber ich habe alle angeschrieben und gemeint, ey, Max Verstappen ist ja wohl der letzte Lappen. Ja. Und weil der Typ halt einfach nur Scheiße rüberkommt in der Serie. Und ich will noch nicht mal glauben, dass der Scheiße ist.
Der ist sehr jung. Der ist einfach sehr, sehr jung. Der hat sehr, sehr jung sein erstes Rennen gewonnen. Ich glaube, der hat noch jünger gewonnen als Vettel damals. Durch Zufall ja in diesem Chaosrennen als jüngster Pilot ever ein Rennen gewonnen. Und Max Verstappen kam dann und hat, glaube ich, noch jünger gewesen. Und der ist einfach, ja, der kriegt einfach super viel mit. So, der ist so jung jetzt in diese Position geraten, der Topfahrer in einem der Top-Teams zu sein. Das sieht man bei Charles Leclerc, bei Ferrari auch. Das sind alles so, die sind sehr, ich glaube, die sind so ein bisschen übermütig. Ne? Die haben sich das, die kriegen das von allen Seiten, das ganze Lob und so. Und ich glaube, die haben so ein bisschen den Bezug so zur Realität verloren, was das angeht.
Ey, das kann ich mir aber total gut vorstellen, wenn das dein Job ist.
Ich meine, du wirst von 10.000 Leuten belabert, wie geil du bist.
Und es geht um Hundertstel und du bist vielleicht der Krasseste von den Krassen und du hast dieses Team und, ne, also ich kann es total gut nachvollziehen, dass man da.
Ja, ich glaube schon, dass die alle nett sind und so, aber sie werden halt durch diese Situation, in der sie stecken, auch wahrscheinlich verzogen. So.
Das ist, es sind auch wirklich Leute in extremen Situationen, wo eigentlich Leute nicht reinkommen und ich glaube, bei denen akzeptiert man auch, dass sie einfach so sind, wie sie sind. Also ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn ein Hochleistungssportler ein Arschloch ist, solange er also eine Leistung erbringt, müssen ja die Leute um ihn rum damit klarkommen und sich überlegen, ob sie das wollen. Aber wenn das ihm hilft, den Fokus für seinen Job zu erhalten, ich will es nicht entschuldigen. Ich sag nur, es wundert mich nicht.
Ja, man muss auch sagen, das macht die Serie auch einmal in einer schönen Montage fest. Das ist halt teilweise das jüngste Teilnehmerfeld, was die Formel 1 jemals hatte. Ja, die sind alle 25, 22.
Die twittern nebenbei. Die haben an ihrem Dings haben die so ein kleines Display, wo die dann schnell mal Insta-Bild.
Das ist so das Geilste. Da sitzt die Chefin von Ferrari, diese PR-Chefin, und sagt halt, ja, ne, fummelt mal nicht so oft am Handy rum, wenn ihr irgendwie von Reportern zu sehen seid. So. Und das Nächste, was du siehst, ist Leclerc, wie er irgendwie am Handy sitzt vor der Interviewkamera. So. Das ist halt schon geil.
Nur noch kurz, so kurz.
Generation Social Media. Es ist halt einfach wirklich so. Und ich finde es aber auch, es ist auch einfach spannend und lustig mit anzusehen.
Aber ich muss trotzdem auch sagen, da fehlen trotzdem meiner Ansicht nach so die Typen wie dann wie Kimi Räikkönen, der halt von, weißt du, du
der
siehst
Herr
die alle.
Den Bock.
Ja, genau. Du siehst halt alle möglichen Leute, die halt irgendwie sagen, ja, ich will Erster werden, schon als kleiner Junge wollte ich werden und oh, für mich, das ist das Beste, bei einem großen Team zu fahren und einmal zu gewinnen und keine Ahnung. Und Kimi Räikkönen hockt da. Ja, für mich ist es nur ein Hobby.
Ein Hobby vor allen Dingen. Formel 1, Hobby.
Also wirklich, für mich ist es nur ein Hobby.
Ja, das mach ich fertig.
Der fährt seit 20 Jahren, der ist zweimal Weltmeister geworden, der hat alles gesehen und der fällt jetzt noch, weil er Bock drauf hat. So.
Ja.
Also wenn du schon quasi so alt bist und so lange dabei, dann ist es halt vielleicht wirklich nur noch. Alonso ist auch wieder gekommen diese Saison. So, der
ist wieder da?
Ja, der ist wieder da. Der Typ aus dem Campingstuhl, so, weißt du, weil die haben auch nichts mehr gerissen damals. Ja. Ist gegangen, ist wiedergekommen, hatte bestimmt Langeweile, hat Bock, Auto zu fahren.
Ja.
So, also, wenn du irgendwann kommst du halt, du fängst irgendwie jung an, bist total energized, willst 100-mal Weltmeister werden und so. Und irgendwann ist es wahrscheinlich einfach nur noch so Business as usual. Und du machst, weil es dir Spaß macht. So. Und bei Kimi überrascht mich auch überhaupt nichts. Ist halt Finne. Ne? Es ist halt so ein richtig trockener Typ. der sich da hinsetzt, der auch nie lacht. Wenn er gewinnt, lacht er auch nicht und hebt seinen Pokal, lacht nicht.
Hier, yeah, ja, noch Pokal. Habt ihr die Fotos?
Ja, er ist der beste Typ, ey. Das ist, ich find's toll, dass er noch da ist.
Ja, und man merkt halt irgendwie schon, ja, die Fahrer haben Leidenschaft, aber ich finde, diese Serie zeigt ganz deutlich, dass Formel 1 noch mal viel, viel, ja, noch ein ganzes Stück offener mit dem Thema, wir sind eigentlich nur ein Business, umgeht.
Ja, voll.
Ja, also du merkst, es ist ein knallhartes Geschäft. Und in diesem knallharten Geschäft wird halt auch mit Bandagen, mit knallharten Bandagen gekämpft, so. Und da machen die weniger Hehl draus als zum Beispiel im Fußball. Mhm. Also beim Fußball wird noch immer so viel auf, ne, und oh, Leidenschaft und alles für die Fans und was weiß ich so. Und ich finde, da ist Drive to Survive einfach eine ganze Spur ehrlicher und bietet halt einfach auch, ja, diese Quälereien und diese Streitigkeiten und Intrigen und Zwiste, die du halt früher beim Fußball hattest, aber die längst aus dem Fußball irgendwie verbannt und verdammt worden sind, so. Das kriegst du hier beim Formel 1 nochmal und bei der Serie
gebracht. Ja, weil es eben auch keine richtige, wie du schon meintest, ne, keine richtige Mannschaft ist. Also, ich glaube, die am ehesten eine Mannschaft sind die Techniker und die Crew, genau, ne, die.
Ey, und die sind auch teilweise richtig fertig, ne? Also, ja, das ist schon ziemlich geil anzuschauen. Also, zumindest interessant zu sehen.
Es ist halt, ich habe ja nur ein, zwei Folgen gesehen, aber wenn dann auch der Fahrer irgendwie nach einer scheiß Runde dann frustriert ist und irgendwie sein Lenkrad wegwirft und so und irgendwie die ganzen Leute drumherum müssen den Scheiß halt reparieren und sind irgendwie schuld und merken, oh Mann, der ist mega frustriert. Das ist eine interessante Situation, glaube ich, in den Boxengassen immer. Ja. Da kann man schon eine Doku draus machen oder eine Doku-Reihe, das stimmt schon.
Und ich muss sagen, mit den Bildern, die dafür haben, weil das ist ja wirklich aus all, das sind ja geile Bilder.
Ja.
Das sind ja wirklich geile Bilder. Und mit den Stories, die sie bieten, ich guck mir das jetzt fertig an, ne? Also ich bin ein kleines bisschen süchtig geworden, muss ich sagen. Also das interessiert mich sehr. Ich will das jetzt alles einmal durcharbeiten. Dann habe ich so einen gewissen Grundstock und freue mich auf die nächste Saison. Also auf die nächste Staffel. Also ich guck mir keine Rennen deswegen an. Ich finde, die bereiten die Rennen viel spannender auf, als ein tatsächliches Rennen eigentlich ist. Aber ich habe ja Anne, die kann mir dann irgendwelche Aufreger am Wochenende noch mal kurz wieder kauen und so. Und dementsprechend alles cool. Ja. Ein bisschen mehr Kritik hier und da an der gesamten Formel 1 wäre vielleicht nochmal ganz reizvoll.
Ja, das ist das einzige Thema, wo ich auch sage, ich meine, ich bin mit der Formel 1 aufgewachsen, aber mir ist sehr wohl bewusst, dass das eine riesen Umweltverschmutzung ist, was sie da betreiben. Die sind zwar halb Hybrid, halb Benziner, aber trotzdem ist es natürlich, die fliegen um die Welt, bauen da ihren Scheiß auf und ab und so viele Abgase durch Flugzeuge, durch Autos und was weiß ich alles. Das ist alles nicht cool und das ist alles auch also ja, man sollte halt eigentlich mehr drüber reden und vielleicht auch mal gucken, ob man das nicht irgendwie noch weiter reduzieren kann und so weiter.
Hey, ich soll mal versuchen, eine Elektro.
Es gibt eine Formel E tatsächlich.
Ja?
Also die gibt es schon.
Sind Elektroautos nicht mittlerweile fast schon schneller, zumindest was die Beschleunigung angeht?
Ja, aber es geht ja um die Leistung auf Dauer, das ist ja das Problem.
Ja, musst halt dann die Akkus austauschen, alle. Naja, es sind selber wie die Reifen oder so. Du musst halt schnell den Akkutausch lernen. Andere haben geilere Techniken.
Wenn es solche Power-Akkus irgendwann mal geben sollte für diese Autos, dann ja. Hoffentlich. Ja, ich meine, ich muss mich auch fragen, ne? Also, ich fand das schon immer, jedes Rennen, was so am Start gezeigt wird, da zeigen sie dann immer diese Düsenjäger, die mit den Landesfarben irgendwie da drüber brettern, so. Wo ich mir denke, ey Leute, lass das doch weg. Es ist doch einfach nur Benzinverschwendung für nix. Ja, da sind ein paar Rauchfäden am Himmel so, aber who cares so? Also wenn die nicht da sind, stimmt auch kein.
Man könnte auch darüber streiten, ob man in so Ländern wie Bahrain oder
Abu Dhabi
Auto fahren sollte und das promoten sollte.
Braucht man nicht streiten, sollte man gar nicht. Entschuldigung, dass dieser Aspekt jedes Mal ausgeklammert werden beim fucking Fußball und bei der Formel 1, bei all den anderen Sportlern, aber dann dieselben Leute sich hinstellen auf Twitter irgendwie so tun, als würden sie die Welt retten wollen. Das ist alles Bullshit, Leute. Sagt entweder nein oder halt, ne, ihr seid entweder Teil dessen oder halt nicht. So. Ja. Also, dass du dich jetzt hinstellst und sagst, finde ich wichtig. Aber es sollten halt einfach, sollte jedes Mal, wenn die was machen im Bahrain, sollte einfach der Aufschrei so groß sein, dass die halt sagen, Moment, wir können das nicht mehr machen. Aber das ist ja nicht. Deswegen, ja,
das ist halt die Macht des Geldes, ne? Also die fahren dahin, weil die natürlich arschvoll Kohle haben in Bahrain oder in Abu Dhabi und so weiter. Und
aber Twitter hat mittlerweile mehr Macht. Das ist nämlich der Punkt. Geld, wir scheißen auf dein ganzes Geld, wenn keiner deinen Dreck guckt.
Wir versuchen, die Formel 1 zu stürzen jetzt, Simon.
Nein,
zu
reformieren. Aber, also komm, ich finde, also wir haben schon zwei gute Punkte gefunden, wie wir sie zumindest verbessern können.
Ja.
Nicht an diese furchtbaren Terrorstaaten und Diktaturen da was machen, denen kein Geld geben und keine Aufmerksamkeit. Und die oben dir, die Jets, die da irgendwie rumfliegen, die kannst du auch rausnehmen, ne? Die Jets aus den Landesfarben, kannst du rausnehmen. Mhm. Brauchen wir nicht mehr.
Brauchen wir nicht mehr.
So, das ist doch schon mal was.
Aber man kann wirklich auch als Nicht-Formel-1-Fan mal einen Blick in Drive to Survive
werft. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Es ist, wie gesagt, es ist nicht ganz mein Metier, aber es ist handwerklich sehr gut gemacht. Das kann ich sagen.
Genau. Gut. Vielen lieben Dank, Anne.
Super gerne. Ich komme gerne und rede über Formel 1, aber als ich früher immer Moin Moin war mit Gregor, haben die Leute immer die Augen verdreht. Oh nein, sie reden schon wieder über Formel 1. Deswegen danke, dass ich hier über Formel 1 reden darf.
Ich schwöre, ich habe das nicht gewusst. Das ist für mich völlig neu. Ich kann mir dich richtig so im Camperstuhl mit so Ohrenschützern.
Wie laut das ist.
Ja, so war das.
Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wie laut das ist.
So war das wirklich.
Ja, ich habe Freunde von mir, die genau das. Der Trant, mit dem Trant kannst du dich wahrscheinlich gut
überhalten. Ja, wir waren auch schon am Nürburgring, aber es war 24-Stunden-Rennen, das ist was anderes.
Da war ich auch schon beim 24-Stunden-Nürburgring.
Auch geil.
Auch geil. Auch geil. Aber das ist.
Ich war schon mal in der 24-Stunden-Live-Sendung.
Ja, siehst du. 24-Stunden-Live-Sendung.
Ja, das war bei Giga, der Weltrekordversuch. Also, die haben ihn auch.
Und bist du eingepennt?
Nee. Sonst wäre es ja ein Fail gewesen. Aber ich war ja nicht 24 Stunden am Stück. Okay. Es war eine Marketingmaßnahme.
Das sind Themen für ein anderes Format oder eine andere Zeit. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Am nächsten Dienstag gibt's Bada Binge Kompakt. Die nächste Folge gibt's am Sonntag. Und ansonsten macht's gut. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de/badabinge.